Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Antrittsrede des neuen französischen Präsidenten.
Pour surmonter la crise qui la frappe, l'Europe a besoin de projets. Elle a besoin de solidarité. Elle a besoin de croissance.
François Hollande macht klar, Europa braucht Solidarität und Wachstum. Gefährliches Pyromaterial in Fußballstadien. Eigentlich ist es verboten, doch nun sollen Zürcher Fans den richtigen Umgang damit lernen. Heute Morgen kam er, der Berg. Stimmen aus der Tessiner Gemeinde Brionzo im Dilemma zwischen Sicherheitsbedürfnis und Wirtschaftsinteressen. Er ist 85 und noch kein bisschen leise.
Aus dem Dörfchen da drüben, vom Turm herab, da läuten die Glocken bei Tag und Nacht.
Pfarrer Sieber besingt das Dörfchen Brothusen, sein neuestes Projekt für Randständige in Zürich. Um 1 im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Jonathan Fisch.
In Frankreich hat der Sozialist François Hollande das Amt des Staatspräsidenten übernommen. Nach einem Gespräch mit seinem Vorgänger Nicolas Sarkozy umriss Hollande die Hauptziele der kommenden Amtszeit. Er wolle Frankreich zusammenführen, wirtschaftlich wieder aufbauen und den sozialen Ausgleich schaffen. Als eine seiner ersten Amtshandlungen wird Hollande einen neuen Premierminister ernennen. Am Abend reist der neue Staatspräsident nach Berlin, wo er Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Gespräch trifft. Und dort in Deutschland ist die Wirtschaft im ersten Quartal überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt stieg von Januar bis März um 0,5%, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Laut den Statistikern führten die gut laufenden Exporte und der stärkere Konsum der Deutschen zum Wachstum. Frankreich meldet ein minimales Wachstum von 0,1%. Und die gesamte Eurozone erreicht ein Nullwachstum und kommt damit knapp an einer Rezession vorbei. Die britischen Justizbehörden haben erste Anklagen erhoben im Abhörskandal des Medienimperiums von Rupert Murdoch. Der ehemaligen Verlagschefin Rebecca Brooks und 5 weiteren Personen wird vorgeworfen, die Justiz behindert zu haben, indem sie belastendes Material unterdrückten. Journalisten des inzwischen eingestellten Blattes News of the World hatten routinemäßig die Telefonverbindungen und E-Mails von britischen Persönlichkeiten angezapft, um an Informationen zu kommen. Zudem wurden Polizisten und Beamte bestochen. In der Ukraine wird die erkrankte Oppositionsführerin Timoschenko nicht vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft aus der Haft entlassen. Ein Gericht in Kiew hatte entschieden, erst am 26. Juni über die beantragte Aufhebung des Urteils wegen angeblichen Amtsmissbrauchs zu entscheiden. In Brionzo bei Bellinzona sind große Mengen Fels ins Tal gestürzt. In der Nacht und am frühen Morgen sind mehr als 300.000 Kubikmeter Fels abgebrochen. Das entspricht 15.000 Lastwagenladungen. Der Bergsturz im Tessin war erwartet worden. Die Industriebetriebe am Fuße des Berges waren am Wochenende evakuiert worden. Die Behörden rechnen mit weiteren Gerölllawinen. Die Zone bleibt gesperrt. In der Schweiz sind 8 von 10 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren arbeitstätig. Die sogenannte Erwerbsbeteiligung lag letztes Jahr bei knapp 83%, wie die Statistiker des Bundes mitteilen. Damit sei die Quote in den vergangenen 10 Jahren leicht angestiegen. Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten sei der Anteil nur in Island höher. Der Uhrenkonzern Swatch muss seiner Konkurrenz weiterhin Uhrwerke liefern, mindestens für ein weiteres Jahr. Das hat die Wettbewerbsbehörde WEKO vorerst beschlossen. Swatch will künftig weniger Uhrwerke an die einheimischen Konkurrenten verkaufen. Dagegen wehren sich diese, weil Swatch damit seine marktbeherrschende Position ausnutze. Die WEKO untersucht den Fall. Da die Wettbewerbshüter noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen sind, haben sie nun entschieden, dass Swatch auch 2013 Uhrwerke liefern muss. Die Schweizer Rockgruppe Gotthard erhält keine Entschädigung für Kurzarbeit. Das hat das Bundesgericht entschieden. Nach dem Tod des Sängers Steve Lee im Oktober 2010 hatte die Band für zwei Musiker beim Bund um Hilfe angefragt, da Konzerte geplatzt und Sponsoren abgesprungen waren. Gegen diese Entschädigung hatte das Luzerner Verwaltungsgericht nichts einzuwenden. Das Staatssekretariat für Wirtschaft zog den Fall aber weiter und erhielt nun Recht. Im Musikgeschäft komme es immer wieder zu Ausfällen. Das sei normales Betriebsrisiko, argumentierte das Bundesgericht. Die Stiftung Sozialwerke von Pfarrer Ernst Sieber errichtet in Zürich-Affoltern eine Wohnsiedlung für Randständige. Etwa 50 Personen sollen beim Projekt Brothuse vorübergehend eine Wohn- und Übernachtungsmöglichkeit erhalten. Laut der Stiftung werden die ersten Bewohner nächste Woche einziehen. Der 85-jährige Sieber setzt sich mit seiner Stiftung seit Jahren für Randständige, Obdachlose, Drogensüchtige und AIDS-Kranke ein. Die deutsche Schriftstellerin Felicitas Hoppe wird mit dem Georg-Büchner-Preis 2012 ausgezeichnet. Das teilt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit. Die 51-Jährige wird laut der Jury für ihre sensible und melancholische Erzählkunst geehrt. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Er gilt als wichtigste Literaturauszeichnung in Deutschland.
12.37 Uhr, Rendezvous hier gleich mit dem neuen französischen Präsidenten und mit der neuen Pyrostrategie der Zürcher Fußballclubs. Zudem, der griechische Präsident hofft auf eine Expertenregierung, was dafür und was dagegen spricht. Die Rockband Gotthard verlor ihren Sänger bei einem Motorradunfall und verlangte Kurzarbeitsentschädigung, warum das Bundesgericht Nein sagte. Heute Morgen tönte es in Brianzo oberhalb Bellinzona so. Der Berg kam ins Rutschen. Die Fabrikhallen gleich darunter wurden verschont. Doch warum stehen überhaupt Industriebauten am Fuß eines Berges, von dem sich schon früher Gerölllawinen lösten? Große Hoffnungen haben sich verflüchtigt wie eine Wolke. Yverdon, 10 Jahre nach der Expo 02. Jetzt aber Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.891 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.20.09 gehandelt, der Dollar zu 93,42 Rappen. Das Wetter. Im Norden und in den Alpen ziehen Wolken auf. Am Nachmittag oder Abend regnet es vielerorts und es windet stark. Die Temperatur reicht 15 Grad, die Schneefallgrenze sinkt gegen 1400 Meter. Im Süden scheint die Sonne bei 20 Grad, gegen Abend gibt es in den Bergen lokal Schauer. Am Mittwoch ist es im Norden bewölkt bei 10 Grad, besonders in den Bergen und im Osten regnet es, Schnee fällt bis gegen 700 Meter. Im Westen und im Wallis ist es freundlicher, im Süden scheint mit Nordwind die Sonne bei bis zu 22 Grad. Am Donnerstag ist es überwiegend sonnig bei 15 Grad im Norden und 19 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Region Aargau auf der A3 Richtung Zürich zwischen dem Habsburg-Tunnel und der Verzweigung Birrfeld stockender Verkehr wegen eines Unfalls.
Schlicht und einfach, so das Motto der Feier, mit der der neu gewählte Präsident Frankreichs, François Hollande, sein Amt übernahm. Sein Vorgänger Nicolas Sarkozy hatte ihn unter vier Augen in alle Staatsgeheimnisse eingeweiht und sich mit seiner Ehefrau Carla Bruni verabschiedet. Dann rief Hollande seine Landsleute in seiner ersten Präsidentenrede dazu auf, mit Zuversicht und Selbstvertrauen in die Zukunft zu blicken. Unser Korrespondent in Paris, Rudi Meder, hat die feierliche Übergabe beobachtet.
Alles war absehbar und doch bauten die Fernsehanstalten eine Spannung auf wie bei einem Fußballmatch.
Les deux présidents sont maintenant à quelques mètres l'un de l'autre.
Die beiden Präsidenten sind noch wenige Meter voneinander entfernt. Jetzt der Händedruck.
Et ça va être maintenant la poignée de main historique entre les deux hommes.
Es folgt das Gespräch zwischen den beiden Präsidenten hinter verschlossenen Türen, bei dem Nicolas Sarkozy Hollande den Abschusscode für die Atomraketen übergab. Dann der offizielle Akt, die Ernennung durch den Präsidenten des Verfassungsrats Jean-Louis Brel.
À l'issue d'une consultation électorale qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, vous devenez aujourd'hui le 7e président de la 5e République et le 24e président de la République française.
In seiner Dankesrede würdigte Hollande die Verdienste seiner Vorgänger. Bei Nicolas Sarkozy beschränkte er sich darauf, ihm viel Glück für die Zukunft zu wünschen. Also er bediente ihn gewissermaßen mit dem absoluten Minimum dessen, was die Höflichkeit gebot. Sogleich rief Hollande die Franzosen zur Einigkeit auf.
La première condition de la confiance retrouvée, c'est l'unité de la nation.
Unsere Differenzen dürfen nicht zur Spaltung führen. Das Land braucht Versöhnung und Einigkeit.
Nos différences ne doivent pas devenir des divisions. Nos diversités des discordes. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation, de rassemblement.
Hollande versprach außerdem, er werde auf der europäischen Ebene den Anstoß zum Abschluss eines Wachstumspakts geben. 21 Kanonenschüsse begrüßten den neuen Präsidenten. Er setzt sich für die soziale Partnerschaft ein und hat daher auch die Arbeitgeberpräsidentin und die Spitzen der Gewerkschaften zur Feier eingeladen. Nach der Ära Sarkozy soll Frankreich nun eine Ära des Dialogs und des konstruktiven Kompromisses kennen. Heute Nachmittag wird François Hollande auch offiziell den Namen des neuen Premierministers bekannt geben. Es dürfte sich dabei um Jean-Marc Ayrault handeln, den Fraktionschef der Sozialisten in der Assemblée Nationale der Großen Parlamentskammer. Ayrault ist ein alter Weggefährte von Hollande und versteht sich mit ihm sehr gut. Während 10 Jahren trafen sie sich jeden Dienstag zum gemeinsamen Mittagessen und pflegten einen intensiven Gedankenaustausch. Ayrault ist aber auch ein ausgewiesener Deutschlandkenner. Er spricht Deutsch, was in der heutigen Zeit ein Vorteil sein dürfte.
Sie hören Rendezvous, wir kommen zu Griechenland. Dort will es einfach nicht gelingen, eine neue Regierung zu bilden. Zu sehr sind die Fronten verhärtet zwischen jenen, die den EU-Sparvorgaben nachkommen wollen, und jenen, die mit der EU auf Konfrontationskurs gehen wollen. Als letzten Ausweg schlägt Präsident Karolos Papoulias nun eine Expertenregierung vor. Heute Nachmittag versucht er, die Parteipräsidenten dafür zu gewinnen. Ich fragte Werner van Gent in Athen, was denn für eine Expertenregierung spreche.
Ja, es ist wirklich die letzte Chance. Und wenn man sieht, wie die Gespräche bisher verlaufen sind, denn der Präsident Papoulias hat gestern Abend die Protokolle der Gespräche veröffentlicht. Und wenn man die liest, dann sieht man, da sind Leute, Politiker zusammengekommen, die miteinander nicht können und nicht wollen. Und auch der Begriff Kompromiss, wie bisher immer eigentlich der Fall war in der griechischen Politik, das ist ein Fremdbegriff. Also man versucht jetzt, eine Expertenregierung zu bilden. Das ist eigentlich die griechische Übersetzung vom Begriff Kompromiss.
Von einer Expertenregierung würde man ja aber eigentlich erwarten, dass sie die EU-Sparvorgaben umsetzt, so wie zum Beispiel in Italien. Wäre eigentlich auch eine Expertenregierung denkbar, die das nicht tut?
Ja, das wäre theoretisch denkbar, aber das geht jetzt wirklich darum, eine Regierung zu bilden, die einerseits der Widerstand gegen das Sparprogramm berücksichtigt, auf der anderen Seite aber den Staatsvertrag mit der Troika weiterführt. Also das ist die Quadratur des Kreises, so gesehen. Aber man wird es versuchen. Man ist eigentlich ein klein wenig ermutigt worden durch die Wahlergebnisse in Frankreich und in Nordrhein-Westfalen, wo die Wählerschaften auch gegen das ganz sture Sparen eingelegt haben. Ganz konkret, bis zum Sommer muss nochmal 11 Milliarden gespart werden, und man hofft, dass die neue Regierung im Gespräch mit der Troika diese 11 Milliarden auf etwas später verlagern könnte.
Also das heißt, eine Expertenregierung würde zwar auch sparen, aber vielleicht ein wenig weniger oder weniger hart.
Heißt das, es läuft auf das hinaus, eine Expertenregierung könnte den Spargegnern helfen, ihr Gesicht zu wahren? So nach dem Motto, die Leute verbinden dann das Sparen wenigstens nicht mit unserer Partei, nicht mit unseren Gesichtern. Und wenn das Schlimmste vorbei ist, dann kommen wir wieder zurück.
Ja, ich denke, das ist genau, was passiert ist in den letzten Tagen. Also die Gesprächsprotokolle belegen das ganz eindeutig. Es geht darum, Gesicht zu wahren und keine Verantwortung zu übernehmen.
Die jetzige griechische Regierung wird ja auch schon von einem Experten geleitet, von Papadimos. Könnte er einfach weitermachen?
Theoretisch wäre das möglich. Lukas Papademos hat einen ausgezeichneten Job gemacht angesichts der Tatsache, dass er von den großen Parteien eigentlich am Gängelband gehalten wurde. Er hat vieles erreicht und ist auch immer noch sehr populär. Es war natürlich eine Regierung von einem Experten geführt, aber die Minister waren Mitglieder der politischen Parteien. Also auch das will man offensichtlich ändern.
Die Alternative zu einer Expertenregierung, das wären ja Neuwahlen. Was spricht denn da dafür und was dagegen?
Dafür spricht, dass man hofft, dass dann mehr Klarheit kommt, und dagegen spricht das Gegenteil, nämlich dass man befürchtet, dass es nicht klarer wird. Sicher ist nur eines, man wird mit Neuwahlen nochmals einen Monat verloren haben.
Welche Lösung halten Sie denn für wahrscheinlich? Neuwahlen oder eine Expertenregierung?
Also momentan habe ich das Gefühl, dass es eher in Richtung von Neuwahlen geht, aber das werden wir erst gegen den Abend wissen.
Das war Werner von Chent in Athen. Es war letzten Herbst und ging als Schande von Zürich in die Fußballgeschichte ein. Erstmals in der Geschichte der Schweizer Fußballliga musste ein Spiel abgebrochen werden, nachdem ein FC Zürich-Fan eine brennende Fackel in die GC-Fanreihen geworfen hatte. Null Toleranz mit Pyros war in der Folge die Forderung. Unterdessen haben Zürcher Clubs, Behörden und Fans umgedacht. Statt Null Toleranz verhandeln sie jetzt über eine kontrollierte Zulassung solcher Fackeln in den Stadien. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Brennende Fackeln in den Fankurven. Es vergeht kaum ein Spieltag im Schweizer Fußball, an dem sie nicht in irgendeinem Stadion zu sehen sind. Diese Pyros ganz aus den Stadien verbannen, das scheint nicht mehr als ein frommer Wunsch zu sein. Dass man deshalb jetzt nach Kompromissen sucht, bestätigt man beim FC Zürich, Martin Guglielmetti, Leiter des Spielbetriebs beim FCZ.
Also im Moment sitzen diese Vertreter zusammen und diskutieren und prüfen, ob es möglich ist, eine legale Art von Pyros kontrolliert abzufeuern.
Und die Idee geht offenbar noch weiter. Die Winterthurer Zeitung Der Landbote schreibt heute, man würde bestimmte Fans sogar im richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern schulen. Auch bei der Stadt Zürich bestätigt man, dass in diese Richtung Gespräche geführt werden und hofft, dass man sich bis Mitte Juli einigen kann. Marc Capretz, Sprecher beim Sportdepartement, verweist auf gute Erfahrungen in anderen Ländern.
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass man beispielsweise in Norwegen mit einer solchen Strategie gar nicht schlecht gefahren ist. Und die Fans haben auch gegenüber den Behörden und der Stadt Zürich signalisiert, dass man gesprächsbereit wäre.
Warum soll also in Schweizer Stadien nicht möglich sein, was in anderen Ländern offenbar schon funktioniert? Das denkt man auch beim FC Basel.
Ja, diese Idee ist gut. Die haben wir schon seit geraumer Zeit selber vorgetragen beim FC Basel. Wir befürworten eine Form der legalisierten Pyro, einer kontrollierten Pyro, die zeitlich und vom Material her kontrolliert wäre, weil mit dem Begriff Nulltoleranz kommt man nirgendwo hin im Fußball.
Sagt Josef Zindel, der FC Basel Mediensprecher. Knackpunkt bei der kontrollierten Zulassung von Pyros ist aber die Frage, ob das überhaupt möglich ist, ohne deswegen das Sprengstoffgesetz ändern zu müssen. Und das würde dauern.
Wie weit das interpretierbar ist und was dann tatsächlich alles unter dieses Sprengstoffgesetz fällt, ist im Moment halt schwer zu beurteilen, wäre aber möglicherweise dann tatsächlich Verhandlungssache mit der Polizei und den Behörden.
Wichtig sei jedenfalls, betont der FC Basel-Sprecher, dass die Fans, die Pyros anzünden, nicht zum Vornherein weiter kriminalisiert würden. Bei der Swiss Football League bestätigt man von diesen Gesprächen zu wissen, will sie aber nicht weiter kommentieren. Wenn aber die Zürcher Clubs eine Lösung finden und die Basler sie befürworten, hat das für die Meinung in der Fußballliga wohl Signalwirkung.
Preonzo ist eine kleine Gemeinde im Tessin, zwischen Biasca und Bellinzona. Dort hat sich am frühen Morgen also der angekündigte Bergsturz ereignet. Tausende von Tonnen Fels stürzten die steilen Flanken hinab, blieben knapp oberhalb des Industriegebiets liegen. Entwarnung gibt es für Preonzo noch nicht. Viel absturzgefährdetes Material hängt noch am Berg oben. Unten scheint der Schuttkegel auch nicht besonders stabil zu sein. Und die Messpunkte, mit denen der Berg bisher überwacht werden konnte, sind zerstört. Alexander Grass über bange Stunden im Tessiner Dorf.
Es ist gestern Montagnachmittag in Brionzo. Die Fensterläden sind zu, die Grillen zirpen, hoch oben am Berg stürzt Geröll in die Tiefe. Menschen sind auf die Piazza geeilt, sie sehen die mächtigen Staubwolken, die in die Höhe steigen, und reißen Ferngläser ans Auge. Sie erzählen sich, wie nachts die Funken sprühen, wenn die abstürzenden Felsblöcke aneinanderschlagen. In mehreren Schüben kam dann der Felssturz, nach Mitternacht, der größte nach 6 Uhr früh. Roland David ist der Leiter des Forstamtes. Er ist erleichtert. Eine Katastrophe wäre es gewesen, wenn Menschenleben beklagt hätten werden müssen, sagt er. Doch hier sei alles unter Kontrolle. Man habe sich jahrelang vorbereitet. Seit Jahren werde das Felssturzgebiet überwacht. Nach dem Felssturz im Jahr 2002 wurde ein Netz von Messgeräten installiert. Im Jahr 2010 sei wieder Alarm ausgerufen worden. Ein Sicherheitsplan sei bereitgelegen für die Evakuierungen und Straßensperrungen. Die Lawine aus Felsbrocken, Erde, Geröll und Baumstämmen ist heute nur knapp oberhalb des Industriegebiets zum Stehen gekommen. Die Industriezone befindet sich im Gefahrengebiet. Nahebei hat schon im Jahr 1725 ein Bergsturz ein Dorf verschüttet.
Alcuni sono stati costruiti negli anni 60-70.
Erbaut worden seien die Betriebe in den 60er und 70er Jahren, erklärt Gemeindesekretär Danilo Varazzi. In den 90er Jahren seien die Betriebe nochmals ausgebaut worden. Anfangs habe man die Lage für wenig gefährlich gehalten. Seit Menschengedenken gäbe es auf dem Berg oben tiefe Erdspalten. Der Berg habe sich aber während Jahrhunderten kaum bewegt. Erst um die Jahrtausendwende sei er wieder erwacht. Von bloßem Auge seien jetzt die wachsenden Risse im Boden zu erkennen. Der Kanton wollte ein Bauverbot durchsetzen. Die Betriebe wehrten sich erfolgreich vor Gericht. Seither wird die Gefahrenzone überwacht. Nach dem Bergsturz heute ist die Frage, ob der Schuttkegel sich bei Regen nochmals in Bewegung setzen wird in Richtung Industriezone und ob der noch nicht abgestürzte Teil des Bergsturzgebietes stabil ist oder nicht.
Ma a posta in gioco innanzitutto è diciamo in primis è il buon funzionamento del piano di sicurezza e la sicurezza.
Im Vordergrund stehe jetzt, dass sich der Sicherheitsplan bewähre, sagt Gemeindepräsident Fabio Passinetti. Die Befürchtung sei aber, dass die Gemeinde wichtige Arbeitsplätze verliere. 70 Arbeitsplätze befinden sich in der gefährdeten Industriezone. Die Betriebe hier zahlen mehr als die Hälfte aller Steuern in der Gemeinde Brionzo. Die Gemeinde sucht die Alternativstandorte vergebens. Auch wenn der Bergsturz bisher glimpflich abgelaufen ist, Sorgen hat Gemeindepräsident Passinetti genug.
Alexander Grass. Mit Kurzarbeit helfen die Behörden Firmen in Notlagen. Etwa, wenn wichtige Rohstoffe nicht mehr importiert werden können. Oder wenn die Wirtschaftskrise ganze Branchen in Schieflage bringt. Ein etwas anderer Antrag auf Kurzarbeit landete kürzlich vor Bundesgericht. Die Rocker der Band Gotthard wollten Kurzarbeit anmelden, weil ihr Sänger Steve Lee tödlich verunfallt war. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder über die Causa Gotthard.
Show me the way to your heart.
So kennen wir Gotthard.
I am searching.
Harte Jungs, die mit weichen Nummern zur erfolgreichsten Rockband im Land wurden. Als ihr Sänger Steve Lee im Oktober 2010 tödlich verunfallte, fehlte plötzlich die bekannte Stimme der Band. Weniger bekannt ist, was folgte. Dass die Rocker nämlich bei Vater Staat vorstellig wurden mit der Bitte um Kurzarbeitsentschädigung, weil Konzerte geplatzt, Sponsoren abgesprungen seien. Staatliche Hilfsprogramme für Rockrebellen? Warum nicht, meinte das Verwaltungsgericht im Kanton Luzern. Schließlich habe die Band nicht mit dem Tod ihres Frontmannes rechnen müssen, die Richter befanden, ein Todesfall sei ein Ereignis, das nicht als gewöhnlich zu bezeichnen sei. Auch trete der Tod erfahrungsgemäß nicht regelmäßig und wiederholt auf. Folglich könne man den Arbeitsausfall der Band nicht als gewöhnliches Betriebsrisiko bezeichnen. Gegen eine Kurzarbeitsentschädigung sei also nichts einzuwenden. Das sah das Staatssekretariat für Wirtschaft anders. Die Behörde rief das Bundesgericht an und dieses entschied, eine Rockband ist keine ganz normale Firma. Im Musikgeschäft komme es immer wieder zu Ausfällen, weil ein Bandmitglied eine Auszeit wolle, abspringe. Es komme sogar vor, dass ein Sänger ins Gefängnis müsse, befanden die Richter. Für solche Risiken gäbe es private Versicherungen, meint das Bundesgericht. Nichts mit Kurzarbeitsgeld für Gotthard. Ob das Urteil die Band hart trifft? Das Management mochte keine Stellung nehmen, die Band sei gerade auf Tour in Lateinamerika. Nachdem letztes Jahr ein neuer Sänger gefunden wurde, steht geordneten Arbeitsverhältnissen entsprechend den Gepflogenheiten der Rockbranche nichts mehr im Weg. Oder mit den Worten des verstorbenen Steve Lee, sie sind wieder zusammen, jetzt geht es aus der Asche zurück in den Himmel. From the ashes to the sky.
Ein Bericht von Sascha Buchbinder. Die Wolke in Yverdon war einer der Renner der Expo 02. Heute, vor 10 Jahren, hat sie ihre Art Plage eröffnet. Blur, die Wolke, war das Aushängeschild der Ausstellung am südlichen Ende des Neuenburgersees. Groß war die Begeisterung in Yverdon vor und vor allem während der Expo. Was ist vom Elan geblieben? Westschweizer Korrespondent Thomas Guterson war auf Spurensuche.
Wenn Wolken verschwinden, ist das in der Regel ein Grund zur Freude. Anders in Yverdon-les-Bains. Da vermisst man heute die Wolke. Doch das war so abgemacht. Die Expo kommt, die Expo geht und hinterlässt keine Spuren. Heute, 10 Jahre nach der Landesausstellung, erinnert nur noch ein fest installierter Feldstecher am Seeufer an die Expo. Wer durchblickt, sieht die Wolke noch dort, wo sie bis 2004 stand. Sonst bleiben nur die Erinnerungen.
On a vécu ces 6 mois d'exposition comme une fête permanente, un rêve qui se réalisait. Non, c'était vraiment une période extraordinaire.
Diese 6 Monate waren ein Fest, ein Traum, der Wirklichkeit wurde, schwelgt der heutige Stadtpräsident von Yverdon-les-Bains, Daniel von Siebenthal. Eine Atmosphäre, die man eigentlich hätte nutzen wollen.
Nous, on se disait, si on peut maintenir un tel élément, si on peut le faire vivre, ça va être l'élément moteur qui va vraiment déclencher quelque chose.
Déclencher quelque chose. Man wollte etwas in Gang bringen. An Ideen fehlte es nicht. Ein Informationszentrum für Umweltfragen sollte gebaut werden. Ein Haus der Wissenschaften, ein Tauchbecken, eine künstliche Wasserskianlage, ein Casino. Das Vorzeigeprojekt war aber L'Espace d'ailleurs, ein Science-Fiction-Museum, das in die Wolke einziehen sollte. Doch die Stimmbevölkerung von Yverdon-les-Bains entschied anders. Mit satten 75% versenkten sie das luftige Museum. Die 700 Tonnen schwere Wolkenkonstruktion wurde 2004 mit viel Dynamit gesprengt. Übrig blieb nur eine kurze Gischt. Ausgeträumt waren sie, die großen Projekte. Die Geschichte der Wolke sei bezeichnend für die Entwicklung von Yverdon-les-Bains, meint heute Daniel von Siebenthal.
L'histoire du nuage est symptomatique. On peut pas brusquer. C'est-à-dire que il a fallu que les gens intègrent ces changements progressivement.
Man dürfe nichts überstürzen in Yverdon. Veränderungen Schritt für Schritt vornehmen, sagt der Stadtpräsident. Und so arbeitet man einfach an bestehenden Projekten weiter. So zum Beispiel am Technologiepark. Eine 50 Hektaren große Anlage für bisher 110 Technologieunternehmen. Immerhin 1400 Arbeitsplätze. Ein Zusammenhang zwischen dem Park und der Expo sieht der Wirtschaftsförderer der Region, Jean-Marc Buchillier, nicht. Auch wenn die Zahl der Unternehmen im Technologiepark stark anstieg nach der Landesausstellung.
Effectivement, le parc technologique connaît une forte croissance depuis quelques années. Et ce sont des années qui suivent l'Expo. Mais objectivement, non, je ne vois pas de relation directe avec un effet Expo sur la croissance du parc technologique.
Zudem ist in Yverdon 2006 die größte Management- und Ingenieurschule im Kanton. Kanton entstanden. Über 2000 Studenten gehen dort täglich ein und aus. Auch das sei keine Folge der Expo, so Wirtschaftsförderer Büchelier. Den Schwung der Expo habe man nicht so recht zu nutzen gewusst, gesteht Büchelier heute ein.
Alors on n'a pas utilisé en tout cas l'esprit de l'Expo pour conduire une stratégie qui serait basée sur cet esprit ou sur l'image d'une ville qui a accueilli l'Expo.
Eine verpasste Chance? Ja, sicher, sagt der Stadtpräsident Daniel von Siebenthal.
On l'a un peu raté, ouais.
Und dennoch sei eine langsamere Entwicklung vielleicht auch gesünder als der Boom am Genfersee. Wohnungspreise, die in die Höhe schnellen, Straßen, die ständig verstopft und Züge, die immer überfüllt sind, seien ja auch keine Lösung.
Alors, c'est une position qui est un peu en retrait, mais je pense qu'à long terme ou à très long terme, elle est assez positive.
Die Haltung von Yverdon-les-Bains sei zwar etwas zurückhaltender, auf längere Frist betrachtet aber sicher die bessere. Davon ist Daniel von Siebenthal überzeugt. Das Science-Fiction-Museum übrigens konnte trotz allem realisiert werden, wenn auch in einem Haus mit Mauern aus Stein und nicht in einem Wolkengebilde.
Es ist eins. Gleich hören Sie hier das Tagesgespräch mit Pfarrer Ernst Sieber nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Jonathan Fisch.
In Frankreich hat der Sozialist François Hollande das Präsidentenamt übernommen. In einer kurzen Rede sagte Hollande unter anderem, er wolle das Land wirtschaftlich wieder aufbauen und den sozialen Ausgleich schaffen. Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal des Jahres überraschend gewachsen, um 0,5%. Die gesamte Eurozone erreichte ein Nullwachstum und entgeht damit einer Rezession. Über der Tessiner Gemeinde Brionzo sind mehr als 300.000 Kubikmeter Fels abgebrochen. Der Bergsturz war erwartet worden. Die Behörden rechnen mit weiteren Gerölllawinen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.